Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit einer Sonderausgabe. Statt eines Sportgesprächs hören Sie hier den letzten Teil unserer Players-Podcast-Staffel Flucht und Spiele. Die Staffel handelt vom Leben des Kanuten Said Fazlullah, der vor 9 Jahren als Flüchtling aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist. In diesem Sommer ist er mit dem Flüchtlingsteam des IOC bei den Sommerspielen in Paris an den Start gegangen. Von diesem Erlebnis, gleichzeitig sein Karriereende, handelt diese Folge. Die ersten 5 Episoden von Flucht und Spiele gibt es in der Deutschlandfunk-App im Podcast Players. Pünktlich zur Olympia-Eröffnungsfeier hat es in Paris angefangen zu regnen.
Ja, sowas hat es noch nie gegeben. Nicht im Stadion, sondern auf dem Wasser.
Die Organisatoren haben sich für diese Feier ja was Besonderes einfallen lassen. Statt im Stadion findet die Eröffnungsfeier auf der Seine statt. Die Athletinnen und Athleten stehen auf Booten und schippern durch die Pariser Innenstadt.
Das ist eine Nachricht. Und da kommt das Boot mit den Flüchtlingen, das Flüchtlingsteam, zum dritten Mal. Nehmen sie in einem eigenen Team teil.
Direkt am Anfang, als zweiter hinter Griechenland, startet das Geflüchteten-Team auf einem kleinen weiß-roten Boot. An Deck 37 Sportlerinnen und Sportler mit weißen Trainingsjacken und schwarzen Hosen. Sie haben kleine Fähnchen mit den olympischen Ringen in der Hand und winken fröhlich in die Kamera.
Also egal, ob es geregnet hat oder nicht, wir haben genossen, wir haben es gefeiert, bis zum Nichtmehrgehen, wir hatten Spaß und das ist halt dann einmalig und da war ich dabei und es reicht mir einfach.
Als die Fernsehkamera in der ARD Said Fazlullah kurz einfängt, sieht man ihm die Begeisterung an. Er winkt vom Boot in die Menschenmenge am Seine-Ufer und reißt immer wieder so ganz fasziniert den Mund auf.
Es war mega schön, es war wunderschön. Ich hab's, ich glaube, vom Spielen habe ich auch einmal erwähnt, ich wollte auch jede Sekunde von diesem Eröffnungsfeier genießen und erleben und bei mir behalten. Und das habe ich halt dann geschafft.
Auf das Publikum hat er sich so gefreut. Bei seinen ersten Spielen in Tokio waren ja wegen Corona Zuschauer verboten.
Links und rechts der Seite, wenn diesem Schiff unter der Brücke gefahren ist, dann waren auch alle oben. Das hat mich einfach so begeistert und alle waren so happy. Und als ich dann den Eiffelturm mit Olympiaringen gesehen habe und dann habe ich auch extra ein Bild gepostet, dass ich das geschafft habe.
Fürs Foto lässt sich Said von hinten mit beiden Armen hochgestreckt in Jubelpose fotografieren. Vor ihm der Eiffelturm, auf dem Rücken seiner weißen Refugee-Team-Jacke die olympischen Ringe.
Auf 3 Sprachen habe ich geschrieben, glaube ich, auf Persisch, Englisch und Deutsch. Ich habe es geschafft mit aller Gewalt, keine Ahnung, alles Mögliche, aber ich habe es geschafft.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Die Spiele in Paris sind das Ende einer langen Reise für Said Fazlullah. Der letzte Akt in seiner Sportlerkarriere. Und deshalb ist auch diese besondere Eröffnungsfeier für ihn so mega wichtig.
Ich wollte unbedingt dabei sein.
Er setzt alles dafür in Bewegung, dass er am Eröffnungstag mit dem Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees in Paris sein kann, obwohl sein Kanu-Wettkampf erst 1,5 Wochen später stattfindet.
Ich war bei diesem Kennenlernphase, dann bin halt dann zurück nach Mannheim und beim Opening Ceremony bin ich extra hingereist.
Said beendet nach diesem Sommer seine Sportlerkarriere und da kommt alles nochmal hoch von seinem Lebensweg. Vom Elite-Kaderkanuten im Iran zur Persona non grata beim Regime in seiner Heimat. Dann eine Flucht 2015 über die Balkanroute und Ankommen in Deutschland. Inklusive Kampf mit den Behörden und beispielhafter Hilfe aus seinem deutschen Sportverein. Auch bei der Integration.
Alles, was ich bis jetzt verdient habe und bekommen habe, war einfach durch Sport. Ohne Sport hätte ich wirklich keine Chance gehabt. Also ich hätte mich wirklich freiwillig wieder in den Iran geschickt, wenn mit dem Sport nicht geklappt hätte. Bin ich ehrlich.
Paris ist für ihn der Höhepunkt, an dem alles, was er sich aufgebaut hat, zusammenläuft. Für diese Bonusfolge von unserer Players-Staffel Flucht und Spiele habe ich Said in Paris begleitet. Ich bin Marina Schweizer aus der Sportredaktion im Deutschlandfunk und ich war über die ganzen Sommerspiele in Paris als Olympiareporterin vor Ort.
Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Der 7. August ist Saids großer Tag. Die Regattastrecke für die Olympiawettkämpfe ist in Vers-sur-Marne. Das ist ein ziemlich edler Vorort von Paris, keine halbe Stunde mit dem Regionalzug entfernt. Hunderte Kanufans sind schon am frühen Vormittag an der Strecke. Die Vorläufe stehen an. Noch sind ein paar Wölkchen am Himmel, aber es ist wieder ein brennend heißer Tag angesagt. Seids erster Start ist um 20 vor 11.
Wirklich in den letzten 6 Monaten. Ich habe jeden Tag runtergezählt. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, ja, es ist nur noch ein paar Stunden. Es ist wirklich nur noch ein paar Stunden und du schaffst das.
Die Pressetribüne, wo ich sitze, ist direkt neben den Plätzen für die sogenannte olympische Familie. Also zum Beispiel ehemalige Olympiateilnehmer inklusive deutscher Kanu-Prominenz. Ein paar Reihen vor mir sitzt Detlef Hofmann, Seitz-Trainer aus Karlsruhe. Und kurz bevor es losgeht, läuft Ronald Rauer an mir vorbei. 2-mal Kanu-Olympiasieger für Deutschland. Der kennt Seid aus Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft.
Ich habe ihn als sehr, sehr freundlichen, zurückhaltenden Athleten kennengelernt, der seinen Weg ja jetzt auch geht. Es freut mich sehr, ihn auch zu sehen hier mit den olympischen Ringen auf der Brust dann letztendlich. Und ja, ich freue mich, dass es so eine Geschichten einfach gibt, die vielleicht auch Vorbildcharakter haben.
Est parti pour une nouvelle catégorie, le canoë single 1000 mètres.
Seid startet im Kajak einer über die 1000 Meter. Und im Vorlauf geht es darum, wo er sich für die Platzierungsrennen danach einsortiert. Am Ende eine solide Platzierung im Mittelfeld. Damit wären sie zufrieden. Mein Platz auf der Tribüne ist genau auf der Höhe der Ziellinie. Den Start, einen Kilometer weiter hinten, kann ich nur über den großen Bildschirm sehen.
In Lane 3, representing the Refugee Olympic Team, Saïd Fazlola.
C'est parti pour...
Den Vorlauf dominieren ein Portugiese und ein Amerikaner. Seid liegt schon die ersten paar hundert Meter stabil auf dem 4. Platz und kommt am Ende auch als 4. ins Ziel.
Fazlola from the Refugee Olympic Team crossing the line in 4. Great paddle from Saïd Fazlola.
Keine Minute später legt er mit seinem Boot direkt vor der Interviewzone hinter der Ziellinie an, steigt aus und steht ziemlich ausgepumpt vor mir.
Ganz gut, es ging nach Plan. Der Plan war einfach, wenn es geht, unter dem Top 2 kommen, aber wenn es nicht, unbedingt 4. Platz, weil wir haben halt dann so geplant. Also von 4. bekomme ich halt einen etwa leichteren Lauf als 3. Platz oder halt dann letzter Platz. 4. habe ich erreicht und schauen wir mal, was ich jetzt erreiche.
Wie ging es dir denn heute Morgen beim Aufwachen? Kannst du kurz erzählen, was es heute für dich für ein Tag ist?
Ich bin emotional. Können wir danach reden?
Machen wir auf jeden Fall.
Ist schon jetzt ein Riesenkloß im Hals bei Seid. Und bevor alle Last und Anspannung bei ihm abfallen können, hat er ja noch ein einziges internationales Rennen, das Viertelfinale am frühen Nachmittag. Mittlerweile brennt die Sonne richtig runter an der Regattastrecke. Auf dem Weg zu ein bisschen Schatten in der Mittagshitze fällt mir eine Gruppe ins Auge. Alle 5 in hellbeigen T-Shirts mit dem Rückenaufdruck Team Fazlola. Das ist Seids Familie aus Karlsruhe. Seine Schwiegermutter, Schwager, eine Freundin und natürlich seine Frau Jenny mit dem kleinen Tiam im Buggy.
Ja, aufregend auf jeden Fall, aber natürlich auch voll die schöne Unterstützung für ihn, dass jemand halt live dabei sein kann und ihn anfeuern, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört, weil er so konzentriert sein wird, aber einfach, dass er vom Gefühl weiß, wir sind alle da und ja, feuern ihn an.
Seids Frau wirkt auf jeden Fall deutlich gelöster als ihr Mann, obwohl das ja für die ganze Familie ein besonderer Tag ist.
Ja, und dass es halt das letzte Rennen für ihn ist, natürlich auch auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite auch schön, dass er dann mehr Zeit auch für die Familie hat und so. Und ja, ein schöner Abschluss einfach, dass es jetzt so geklappt hat alles.
Und dann kurz nach 14 Uhr kommt er. Der letzte Auftritt von Seid Fazlola auf der internationalen Kanubühne.
Next up we have the second quarterfinal of the men's kayak single 1000 meters.
Seid muss das Viertelfinale gewinnen oder Zweiter werden, um weiterzukommen.
In lane 4, representing the refugee Olympic team, Seid Fazlola.
Er ist komplett im Tunnel. Als er von der Stadionsprecherin vorgestellt wird, küsst er seinen Ehering. Seid pustet in die Backen. Er schießt aus dem Startschuh, die Frequenz ist hoch.
Arthur Peters of Belgium has made a really good start in lane 6 in the black boat.
Die anderen Kanuten sind schnell und Zayed fällt zurück.
The six boats in this quarterfinal, just two will go through to the next round.
Zur Hälfte des Rennens gibt Zayed nochmal alles. Er hat seine Kräfte eingeteilt und holt auf. Auf seinen Paddel kleben die olympischen Ringe, die in die Höhe schießen aus dem Wasser.
And still Arthur Peters of Belgium who has the lead, just a slight half.
Zayed setzt zum Endspurt an. Als Vierter kommt er über die Ziellinie. Dann ist es geschafft. Platz 4 im Viertelfinale, das bedeutet in der Gesamtrangliste für seinen olympischen Wettbewerb Platz 23. Viel Zeit zum Durchatmen braucht er nicht. Zayed steuert zielgerichtet den Steg an, steigt aus seinem Boot und lässt diesmal die Presse links liegen. Er rennt erstmal in Richtung Tribüne und ich verliere ihn kurz aus den Augen.
War einfach mega emotional für mich und nach dem Viertelfinale war halt dann Schluss und bin halt dann direkt zu der Tribüne, wollte ich mich mit meiner Frau treffen, hat es leider nicht so gut geklappt, weil die waren auch weit weg. Und dann halt andere Journalisten kamen zu mir und dann haben Fragen gestellt und ich wollte einfach gehen. Ich wollte einfach wirklich gehen und irgendwo hinsitzen und einfach heulen.
Irgendwann landet Zayed dann doch noch in der Mixed Zone. Und schon als er mich mit meinem Mikro da stehen sieht, fängt er an zu weinen.
Ich habe es geschafft und ich kann es nicht mehr. Was soll ich sagen? Ja, du hast mich vorhin gefragt, was war heute Morgen. Das war die ganze Zeit wirklich dieses Bild von mir, dass ich mein Rennen schaffe und zu meiner Frau gehe und sie umarme einfach nur weinen, dass ich es geschafft habe. Und jetzt bin ich da und kann ich sagen, dass ich das geschafft habe. Und ja, ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Die letzten Monate und Jahre waren einfach so hart für mich. Ich habe so hart gekämpft. Und so viele Leute haben an mich geglaubt und mir einfach Kraft und Mut gegeben. Ja, und dieser letzte Schlag war für euch alle.
Hier an der Marne, ein paar Kilometer östlich von Paris, geht alles zu Ende. 9 Jahre nach seinem letzten Wettkampf für den Iran. 9 Jahre nach seiner Flucht nach Europa. 9 Jahre, in denen er für seinen Platz im Weltsport gekämpft hat.
Das war halt nicht meine schnellste Zeit, die ich hier gefahren bin, aber ich glaube, es war der mutigste Rennen, die ich hier gefahren bin.
Ich war ja selber fast 3 Wochen in Paris und habe viele persönliche Geschichten von Athletinnen und Athleten beobachtet und darüber berichtet. Über so Superstars wie Simone Biles, Rafael Nadal oder Timo Boll. Aber so nah dran an der Geschichte und dem persönlichen Weg wie bei Zayed Fazlullah war ich natürlich bei sonst keinem. Viele Athletinnen identifizieren sich so krass mit dem Sport, dass sie dann erstmal das Gefühl haben, wenn ich aufhöre, ist das so, als ob ich eine neue Identität bekomme. Mein bisher so durchstrukturiertes Leben von Wettkampf zu Wettkampf, immer erreichbar für Dopingkontrolleure und oft ja auch mit super viel Aufmerksamkeit von Fans und Medien, das ist dann vorbei. Bei Zayed ist es eher dieses "Jetzt habe ich's geschafft" Gefühl, von dem er mir ja schon direkt nach seinem Rennen in Vers-sur-Marne erzählt. Und das dominiert auch noch ein paar Wochen später, nach ein paar Wochen Pause, als wir uns wieder treffen.
Also auf jeden Fall Erleichterung. Auf jeden Fall wirklich sehr, 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 sehr große Erleichterung, weil ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, dass ich aufgehört habe. Und ich kann es krank werden und es ist mir scheißegal. Ich kann krank werden einfach. Ich muss nicht mal aufpassen wegen Sport, Druck. Ich muss auch die Sachen verzichten. Und wie gesagt, die Sache kommt zuerst zu mir vor, weil ich habe so viele Jahre und so lange drauf geachtet habe. Und immer, wenn ich krank war, dann war ich lange krank. Und dieses Jahr auch besonders.
Normales Leben führen. Eins ohne den Spitzensport mit seinem Druck und seinen ganzen Entbehrungen. Aber für Zayed ist das Karriereende als Spitzensportler natürlich auch das Ende von einem langen Weg.
Alles, was ich bis jetzt verdient habe und bekommen habe, war einfach durch Sport.
Sein Leben als Kaderathlet im Iran, aber für ihn als Flüchtling natürlich vor allem der Sport als eine Rampe hinein in die deutsche Gesellschaft. Ein Sportverein als großer Helfer, mit dem er es schnell rausgeschafft hat aus dem Flüchtlingsheim.
Ohne Sport hätte ich wirklich keine Chance gehabt. Also ich hätte mich wirklich freiwillig wieder in den Iran geschickt, wenn mit dem Sport nicht geklappt hätte. Bin ich ehrlich.
Und so ist der Sport für ihn schon der Wegbereiter für alles gewesen, was nach der Flucht gekommen ist. Neue Heimat, neue Freunde, neue Arbeit.
Es geht nicht nur um Sport. Es geht einfach um die Chancen, die einfach Menschen, die andere Leute geben. Ja, wir brauchen Hilfe. Und wir sind hier bereit, um Hilfe gerne anzunehmen. Nicht alle. Es gebe ich wirklich recht, dass es nicht alle so sind. Manche kommen hierher und haben kein Ziel und wissen auch nicht, was sie machen. Die sind ja auch überfordert.
Und in Saids Fall war der Sport einfach sein großes Glück. Der Zufall, dass Deutschland eine Top-Kanusportnation ist. Und der Zufall, dass da ein Top-Verein in der Stadt war, in die er als Flüchtling umquartiert worden ist.
Ich bin hierher gekommen, ich bräuchte Hilfe, habe ich Hilfe bekommen, habe gedacht, okay, wie kann ich zurückgeben? Im Iran hätte ich Geld bezahlt, aber hier habe ich gedacht, okay, ich will einfach ein guter Mensch werden. Ich will auch die anderen helfen. Ich will hier erfolgreich sein, um zu zeigen, okay, danke, ich gebe es euch so zurück. Und es hat auch einigermaßen funktioniert und Sport hat einfach mein Leben gerettet, muss ich auch ehrlich sagen.
Seid sagt das ja so oft. Alles, was er hat, hat er durch den Sport und dank des Sports. Und das ist der Grund, warum er dem Sport auch treu bleiben will, jetzt wo er kein Spitzensportler mehr ist.
Ich finde es schade, wenn ich aufhöre und gehe.
Said bleibt natürlich Mitglied in seinem Verein, den Rheinbrüdern in Karlsruhe. Er muss sowieso erstmal abtrainieren, also sein Training schonend und langsam zurückfahren. Und er bleibt Trainingspartner für jüngere Sportler.
Bei meiner Geschichte und ich kann es auch viel helfen. Ich habe einen Leistungssport und Hochniveau im Iran erlebt, diese Förderung im Iran erlebt und ich habe auch hier in Deutschland erlebt. Ich habe auch bei ECF und IOC erlebt. Also es gibt wirklich wenige Leute, die das so erlebt haben. Ich bin für drei Nationen am Start gegangen.
Er meint damit den Iran, die deutsche Nationalmannschaft und das IOC-Geflüchteten-Team. Ganz besonders diesen Platz hat er sich ja sehr hart erkämpft. Über eine Regeländerung beim Weltkanuverband ICF. Und Said fände es einfach schade, wenn seine Erfahrung da verloren geht.
Ich möchte halt dann das bei der IOC auch vorschlagen. Also ich bin wirklich nicht hochnäsig, aber ich war halt derjenige, der diese Regel einfach geschaffen hat für diesen internationalen Kanuverband. Und es gibt keine Stelle bei uns im internationalen Kanuverband fürs Refugees. Und das soll halt dann nicht irgendjemand machen, sondern jemand, der einfach sich mit den Sachen beschäftigt hat. Und ich habe auch viele Kontakte. Ich kann auch viel organisieren.
Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob sich das IOC und der internationale Kanuverband so eine Person leisten würden. Es wäre sicher eine Chance. Kurz gesagt will Said ja eine dieser Personen werden, die für Geflüchtete einen Unterschied machen können. Einer von den Leuten im Sport, die eine Brücke sind. Zurück in den Spitzensport, rein in eine Gesellschaft nach der Flucht, damit nicht alle bei Null anfangen müssen. Vielleicht eine Person, wie es Bamdad Ismaili für Said war. Zweieinhalb Wochen nach seinem Olympiarennen ist Said in Köln. Von dem Druck, den Tränen nach dem letzten Lauf und der ganzen Anspannung ist nichts mehr zu spüren. Er lacht super viel. Er wirkt entspannt und ist ausgeschlafen. Jetzt hat er Zeit, Dinge nachzuholen, wie wichtige Freunde besuchen.
Ich glaube, 3 bis 5 Personen spielen in meinem Leben so richtige Rolle und Bamdad ist wirklich eins von den 3, muss ich auch ehrlich sagen.
Jetzt sitzen beide in einer Sitzgruppe in einem Aufenthaltsraum beim WDR in der Kölner Innenstadt. Da arbeitet Bamdad Ismaili als freier Journalist. Wie gut sie sich kennen und auch vertrauen, merkt man daran, dass sie vor Anekdoten nur so sprudeln.
Am Anfang hat er sich nicht getraut, hat jemand gesagt, Herr Ismaili, hat mich immer gesiezt und so. Und irgendwann habe ich gesagt, Junge, ich sag Bamdad, wir können uns duzen. Und es wurde immer enger und enger und wir wurden Freunde.
Die beiden lachen viel zusammen und ergänzen gegenseitig Sätze, wenn der andere erzählt.
Immer wenn er hier ist, treffen wir uns, wir gehen essen und unternehmen was und so. Er hat mir geholfen, dass ich 11 Kilo abgenommen habe, by the way. Einfach Tipps, die er so gegeben hat. Und ja, also es wurde einfach eine sehr enge Freundschaft. Und ich kann ihn als meinen kleinen Bruder bezeichnen.
Einen Bruder habe ich nicht. Also jetzt, ja, das ist auch so im ersten Mal gesagt. Das macht mich ein bisschen stolz.
Bamdat war 2015 eine der ersten Personen, mit denen Said in Deutschland Kontakt aufgenommen hat.
Wir saßen eben am Frühstückstisch und habe gesagt, guck mal, das sind 9 Jahre her. Guck mal, was aus dir geworden ist, Mensch. Sehr wenige schaffen das. Sei echt stolz auf dich. Und ja, so war's.
Bamdat Esmaili und Said Fazlullah. Beide als Geflüchtete aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Bamdat schon Mitte der 80er Jahre als Kind, seit 2015 als erwachsener Athlet.
Ich weiß jetzt nicht, was Bamdat am Anfang gedacht hat, also wirklich nicht. Also ich hätte einfach niemanden so wie ich nicht getraut.
Im Jahr 2015 ist Bamdat Esmaili schon der wahrscheinlich bekannteste Journalist für Exil-Iraner. Mit hunderttausenden Followern auf Social Media. Er postet viel auf Persisch und berichtet auch über den Alltag von Geflüchteten in Deutschland.
Ich kriege sehr viele Anfragen und auch sehr viele Sportler. Und das war damals 2015, als es losging mit der großen Flüchtlingswelle. Und ich bekam immer mehr und mehr Nachrichten. Aber eine Nachricht hat mich besonders irgendwie interessiert und ich habe ihn dann gegoogelt und gesehen, was er so macht und was er für eine Vergangenheit hat. Da hat mir irgendwie leid getan. So, ich dachte, okay, ich müsste ihn mal treffen. Und dann kam es halt zu diesem besagten Treffen.
Die beiden machen ein Interview für einen persischsprachigen Sender. Aber das ist nicht das Einzige. Said sucht dringend Anschluss an einen Sportverein in Deutschland, in Karlsruhe. Und Bamdat Esmaili lässt seine Recherche-Skills spielen.
Dann habe ich in Frankfurt angerufen beim Deutschen Olympischen Bund und hatte eine sehr, sehr nette Dame, muss ich sagen. Ich habe gesagt, hier, wir haben einen jungen Mann, der sehr talentiert ist. Der war, glaube ich, 23 damals oder so. Kanu war in der iranischen Nationalmannschaft, Asiameister und so weiter und so fort. Und der geht ein in ein Flüchtlingsheim, der braucht Hilfe, der braucht Trainer, der muss hier weitermachen. Was können wir machen?
Ohne Bamdat hatte ich wirklich keine Chance, weil ich war schon im Essen und in Essen wird abgelehnt, meine Anfrage. Und dann hatte ich einfach keine Hoffnung mehr. Und Bamdat ruft mich einfach an und ich sage, ja, ich habe mit DOSB telefoniert und jetzt habe ich den Hoffmannsnummer für dich. Dann musst du anrufen und einen Termin ausmachen. Und dann ging es alles los.
Ihr habt diese Geschichte ja in Folge 2 dieser Staffel wahrscheinlich ausführlich gehört. So findet Said überhaupt den Zugang zum deutschen Vereinssport. Seinen persönlichen Integrationsbeschleuniger und Trainer Detlef Hofmann. Den bezeichnet Said ja inzwischen als seinen zweiten Vater. Das sind jetzt erstmal große Begriffe, aber ich finde schon, dass diese beiden Bezeichnungen, Vater und Bruder, dann bei Bamdat, schon auch echt was verraten. Das steht für mich irgendwie sinnbildlich für diese Menschen, die für eine geflüchtete Person einen Unterschied machen können, weil sie eben nicht einfach ignorieren, wenn jemand mit Fragen oder auch mal Bitten auf sie zukommt, weil sie sich dahinter klemmen und sich jetzt nicht nur einmal fürs gute Gewissen mit jemandem treffen, der sie anspricht. Das sind Menschen, die Geflüchtete, die in Unterkünften wohnen, nicht nur als nicht weiter definierbare Masse sehen und verstehen, dass sie echte Hilfe leisten können. So wie bei Said. Für ihn sind so wichtige Kontakte und Freundschaften fürs Leben entstanden. Und das ist für mich eine der Erkenntnisse aus Saids Geschichte, die hängen geblieben ist. Das sieht vielleicht alles aus wie Zufall und Glück, aber es sind einfach entscheidende Menschen für ihn mit einem riesigen Stellenwert für seinen Lebensweg. Und so viele könnten diese entscheidende Person für jemand sein. Das nächste große Ziel für Said ist die deutsche Staatsbürgerschaft. 9 Jahre ist er jetzt in Deutschland. Er hat inzwischen einen festen Job, seine eigene kleine Familie gegründet und er hat jetzt den deutschen Pass beantragt.
Ich warte ja auch einfach und ich freue mich, wenn ich dann endlich mal Deutsch werde. Es ist 9 Jahre, es hat dann mehr als genug. Ja, es war auch, gab es richtige Probleme, so wie beim Hochzeit. Und die haben mich richtig hart getroffen, muss ich auch ehrlich sagen. Und das sind halt dann diese Entscheidungen, die du einfach nicht verstehen kannst und willst du, glaube ich, auch nicht mehr verstehen. Und daher freue ich mich einfach, wenn ich den deutschen Pass einfach in der Hand habe.
Obwohl es eben die Behörden und die Bürokratie in Deutschland ja nicht leicht gemacht haben, der deutsche Pass würde ihm viel geben.
Es gibt mir einfach Sicherheit und eine richtige Identität, dass ich einfach eine Nation habe. Also ich zähle halt dann zu Iraner mit meinem anerkannten Flüchtlingsstatus. Ich bleibe ja auch immer Iraner. Man kann einfach mein Blut und Herz und andere Dinge nicht wechseln. Aber ich werde halt dann stolz sein, dass ich halt einfach einen deutschen Pass kriege, weil ich mir alles vom Null angefangen habe und alles selber aufgebaut habe und es mir einfach, glaube ich, meiner Meinung nach verdient haben, den deutschen Pass zu haben.
Und dauerhaft in den Iran zurückkehren, das kann er sich inzwischen eh nicht mehr vorstellen.
Man muss auch so sehen, ich habe 23 Jahre im Iran gelebt und haben sie sich am Ende so zu mir verhalten. Ich lebe hier seit 10 Jahren und wurde so aufgenommen. Und welche würdest du halt dann nehmen?
Seit Fazlullahs Alltag in Karlsruhe hat sich inzwischen komplett verändert.
Ich gehe morgens früh mit meinem Hund Gassi, ich kann mein Kind zur Kita bringen, ich habe keinen Zeitdruck, ich muss natürlich auch irgendwann mal zur Arbeit.
3 Wochen nach den Olympischen Spielen in Paris hat er seinen neuen Job angefangen. Bei seinem bisherigen Sponsor Chronimet, einem Metall-Recycling-Unternehmen. Da war er bisher 20 Stunden in der Woche Fitnesstrainer für die Belegschaft. Und jetzt kommt er jeden Tag hierher, Vollzeit.
Dadurch, dass ich meine kaufmännische Ausbildung habe, wollten diese Sportstelle, was gut angekommen ist, behalten. 20 Stunden und andere 20 Stunden halt dann ein Bürojob.
Jetzt kann er jeden Tag von seinem Büro auf den Rhein schauen, statt dort jeden Tag stundenlang für ein Top-Event zu trainieren.
Meine Arbeit ist einfach 5 Minuten entfernt von Rheinbrüder. Und wenn ich halt dann dort weiter arbeite, sehe ich halt am Fenster die Sportler, die paddeln.
Und er weiß auch, abends kann er nach Hause gehen, endlich da sein und nicht ständig für den Sport auf Achse.
Jetzt ist wirklich der Zeit, dass ich mit meiner Familie einfach den Rest meines Lebens verbringen möchte und Spaß haben möchte und einfach mein Leben leben möchte.
Das war eine Sonderausgabe des Sportgesprächs, heute mit einer Auskopplung aus der Players-Podcast-Staffel Flucht und Spiele. Alle Folgen der Geschichte von Said Fazlullah finden Sie in der Deutschlandfunk-App unter Players, der Sportpodcast.